Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Eine funktionierende Wasserversorgung, die ist zu jeder Zeit für uns selbstverständlich hier in Europa. Nicht aber für viele Menschen auf der Welt. In anderen Regionen gibt es keine intakte Infrastruktur oder schon gar kein Wasser. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden gerade dann oft zum regionalen Konfliktherd oder wenigstens zum Politikum. Alle eint uns die Herausforderung des Klimawandels oder die Anpassung an die Folgen zumindest. Was tut die deutsche Wasserwirtschaft gegen den Klimawandel? Was gegen die Wasserknappheit in der Welt? Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf die Wasserversorgung global aus? Über diese Fragen spreche ich heute mit Julia Braune, Geschäftsführerin der German Water Partnership. Wir beide sind hier am Rande der Dresdner Abwassertagung und ich habe mich gefreut, dass sie spontan zugesagt hat, mit mir dieses Interview zu führen. Liebe Frau Braune, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind heute.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung, Herr Dr. Behr.
Frau Braune, wir machen das normal so, dass der Gast sich kurz vorstellt. Vielleicht erzählen Sie uns insbesondere, was German Water Partnership so macht und was Sie persönlich so antreibt, um bei German Water Partnership die Geschäftsführung zu machen.
Ja, dann steige ich mal kurz mit ein paar Worten zu mir ein. Julia Braune, ich bin vom Hintergrund her Juristin von der Ausbildung, bin über ein Trainee-Programm in die Kreislaufwirtschaft gekommen, seit 2009 in der Wasserwirtschaft, in der Eurawassergruppe. Ja, habe ich angefangen als Leiterin Unternehmensentwicklung und war dann zuletzt dort Geschäftsführerin in verschiedenen Tochtergesellschaften, nach der Übernahme dann bei der Remondis Aqua. Und seit 2017 darf ich die Geschäftsführung übernehmen bei German Water Partnership. Großer Freude, muss ich sagen, ist eine spannende, tolle Aufgabe. Ja, German Water Partnership, für all die, die es vielleicht nicht kennen, ist das Netzwerk der international ausgerichteten deutschen Wasserwirtschaft. Wir haben rund 350 Mitglieder und unser Ziel ist es eben dort für diese Mitglieder Kontakte, ein Netzwerk in die internationalen Märkte, aber auch eine Plattform für den Austausch zu schaffen, um den Einsatz nachhaltiger Wassertechnologien international zu fördern. Und ja, was mich daran motiviert, das sind verschiedene Komponenten. Einmal das Thema Wasser, von dem ich auch nicht mehr so richtig losgekommen bin seit 2009, was für mich eine unglaubliche Bandbreite an spannenden Themen hat und eine große Bedeutung. Und mit German Water Partnership ist dann noch der internationale Aspekt dazu gekommen, der es besonders spannend macht. Und ich komme ja selber, beruflich aus den ersten Jahren, bin ich sehr geprägt von der Arbeit in Familienunternehmen und ich habe wirklich großen Respekt und Hochachtung vor dem deutschen Mittelstand und dem, was wir an Unternehmertum haben. Und das zu vereinen, das Thema Wasser mit Außenwirtschaftsförderung und internationalen Projekten, ja, das macht es so faszinierend.
Mhm. Wenn Sie sich nicht mit Wasser befassen, wir werden ja gleich noch stärker darauf eingehen, was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Sport oder Musik?
Ist jetzt ein bisschen banal, aber wenn tatsächlich gehe ich gern schwimmen.
Ehrlich?
Ja, wenn man in Berlin, Brandenburg unterwegs ist, da kann man schön die Seen nutzen im Sommer. Nein, ich treffe mich gern mit Freunden. Ich koche tatsächlich auch ganz gerne. Ich habe mal eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, aber ja, so ein paar Dinge sind dann auch mit vielen Dienstreisen und Abendterminen irgendwann nicht mehr kompatibel, wenn man Termine zu oft verschieben muss. Bleibt einiges auf der Strecke. Was sind vielleicht dann die guten Vorsätze für die Zukunft, wieder mehr zu machen in der Richtung?
Work-Life-Balance, ganz wichtiges Thema heutzutage. Früher auch schon, aber wir haben ja morgen eine Tagung über Nachhaltigkeit und da spielt natürlich auch die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer mehr, zu Recht, immer mehr eine Rolle. Wie viele Tage im Jahr sind Sie so auf Reisen? bei Ihrer Tätigkeit international Wasserversorgung zu treiben?
Ja, wahrscheinlich weniger, als man so denken möchte. Corona-bedingt jetzt war natürlich sowieso, sind viele Dienstreisen weggefallen. Wir haben sehr viele Formate digital gemacht. Wenn ich an 2019 denke, würde ich denken, naja, wahrscheinlich waren es 50 Tage insgesamt. Es ist einfach auch sehr viel Arbeit, die dann auch aus dem Büro gemacht werden muss. Und wir haben ja ein Team bei German Water Partnership und auch die Referenten, die Länderverantwortlichkeiten haben, sind viel unterwegs.
Okay, ich hätte jetzt, stimmt, habe ich nicht dazu gesagt, Corona sowieso ausgeblendet, glaube ich. Also bei mir war Corona 2 Jahre, Auslandseinsätze 0,0, glaube ich. Aber vorher schon so ein bisschen mehr, aber sicherlich nicht so wie bei Ihnen. 50 auch in den letzten 2 Jahren, trotz Corona?
Nee, nicht trotz Corona, davor. Auf gar keinen Fall. Ja, nee, okay. Das war auch schon Corona ausgeblendet. Während Corona, also das erste war tatsächlich im letzten Oktober die Cairo Water Week.
Oh, schön.
Ja,
klingt
das
gut.
War eine spannende Reise.
Was war denn, also Sie haben, können Sie so sagen, was war für Sie so die schönste oder die beeindruckendste Reise, die Sie mit GWP gemacht haben?
Ach, es ist schwer zu sagen. Es waren viele tolle Reisen dabei. Stark in Erinnerung geblieben ist mir die erste Reise nach Abidjan, Côte d'Ivoire, zu unserem inzwischen jetzt auch offiziellen Partnerverband der African Water Association. Die ist mir vielleicht auch so im Gedächtnis geblieben, weil ich dort eine Woche ohne Gepäck war, nachdem ich mir vorher lange überlegt habe, was ich alles mitnehmen muss und ob ich noch ein eigenes Moskitonetz mitnehme oder nicht. Das hatte sich dann alles erledigt. Der Koffer stand eine Woche am Berliner Flughafen.
Echt?
Aber es geht auch ohne. Man kann auch mit Jeans und T-Shirt eine Woche Partnerschaften anbahnen. Und ja, wenn man jetzt so zurückblickt, hat man da nicht nur viel erlebt und es war so ein bisschen Abenteuer, sondern es hat sich inzwischen auch ein Partnerschaftsprojekt, was jetzt schon 3 Jahre läuft, daraus entwickelt.
Wo ist das Abidjan?
Elfenbeinküste.
Elfenbeinküste, okay. Ja, finde ich, für diejenigen, die es vielleicht nicht, die nicht so global bewandert sind wie Sie, Elfenbeinküste ist es nicht so, dass man sofort um die Ecke geht und sich den 2. Satz Kleidung dann kauft?
Nee, ist ein bisschen schwieriger doch gewesen. Vor allem, als ich dann versucht habe, selbstständig das Hotel zu verlassen, um den nächsten Supermarkt aufzusuchen, da hat man mich doch zurückgehalten und gesagt, ich möge das doch bitte nur in Begleitung machen und nicht einfach hier die Straße lang schlendern. Da muss man dann manchmal auch wieder daran erinnert werden, dass es nicht überall so selbstverständlich und sicher ist, wie bei uns, zu Fuß loszulaufen.
Ja, spannend. Wir sind jetzt heute auf der 23. Dresdner Abwassertagung. Wir haben eben eine tolle Veranstaltung gehabt zu German Water Partnership. Sie haben die selbst ja eingeleitet. Da ging es um die kommunalen Betreiberpartnerschaften. Wie ist Ihr Resümee so dazu?
Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich freue mich vor allem, dass wir heute mal wieder die Gelegenheit hatten und tatsächlich nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit hatten, auch eine physische Veranstaltung durchzuführen. Und hier auch vor allem die Betreiber, die bereits an den Betreiberpartnerschaften beteiligt sind, zu Wort kommen zu lassen, die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und davon lebt es, glaube ich, auch, dass es jetzt auch wieder Erfahrungsberichte gibt. Da haben erste Reisen stattgefunden, jetzt auch nach der Pandemie. Und das ist auch das Ziel der Veranstaltung oder was wir haben, einfach noch mehr dazu zu berichten, was dort eigentlich passiert und andere zu motivieren, sich auch zu beteiligen.
Die Betreiberpartnerschaften ist ja auch ein Projekt, wo wir uns bei Gelsenwasser auch engagieren. Wir haben ja eines dieser Projekte auch gemacht. Kollegen treiben das und sind sehr, sehr begeistert. Ich fand es auch wieder spannend, davon zu hören. Können Sie uns vielleicht die Konstellation schildern bei den kommunalen Partnerschaften? Wer ist da beteiligt und worum geht es dabei?
Also es geht darum, Know-how-Transfer wirklich auf einer fachlichen Ebene umzusetzen, Peer-to-Peer-Austausch zu fördern und diejenigen, die daran beteiligt sind im Moment aus der von den kommunalen Betreibern in Deutschland und die ja auch sehr begeistert davon berichten. Da sind zum Beispiel, also Gelsenwasser haben Sie schon genannt, aber auch die Berliner Wasserbetriebe, die Dresdner Stadtentwässerung, die Emscher Genossenschaft, der OOWV, Hansewasser. Man merkt jetzt schon natürlich so ein bisschen auch aus der Aufzählung, es sind die größeren Betreiber im Moment noch, die auch eine Funktion als Leadpartner übernehmen. Es ist natürlich auch im ersten Schritt einfach eine Frage, wie viel personelle Kapazitäten habe ich, aber auch, wie traue ich mir das zu, auch so ein Projekt in Angriff zu nehmen. Das Ziel ist aber auch wirklich mit diesen Lead-Partnern, auch kleineren Wasserversorgern, Abwasserentsorgern die Möglichkeit zu geben, einfach einzelne Fachkräfte zu benennen, die dann mit einem relativ geringeren Aufwand auch eingebunden werden können in diese Projekte, themenspezifisch. Wir hoffen einfach, dass das Ganze dadurch nochmal eine größere Dynamik auch gewinnt und Schule macht. Das, was wir bisher an Feedback erhalten haben, ist einfach schon auch, dass es als großer Mehrwert der Mitarbeiter empfunden wird, diese Möglichkeit auch selber zu haben, über den Tellerrand zu blicken und international an solchem Erfahrungsaustausch teilzunehmen.
Die Konstellation ist so, dass der Lead-Partner, das ist ein Wasserversorger, den ein oder andere, den Sie genannt haben jetzt bisher, die Projekt Arbeit, was Projektmanagement letztendlich macht, richtig?
Ja, genau, so kann man es sagen. Das ist also vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen in den Rahmen zu setzen, dieses Projekt Betreiberplattform wird finanziert vom BMZ, umgesetzt über die GIZ und SKEW. Wir unterstützen das seitens German Water Partnership, haben auch eine halbe Stelle zur Koordinierung dieses Austausches und Erfahrungsaustausches, aber auch der Umsetzung innerhalb der deutschen Partner, die sich daran beteiligen. Und der VKU ist ebenfalls mit dabei, unterstützt dies auch als Verband kommunaler Unternehmen. Und in der Tat liegt der Hauptkoordinationsaufwand jetzt bei den Lead-Partnern in den einzelnen Projekten.
Mhm. Das sind immer Zweierkonstellationen oder Dreierkonstellationen. Ist da unbegrenzt möglich, sich für andere Wasserversorger nicht zu beteiligen? Oder wie sieht da so der Horizont dieser Projekte aus?
Also wir haben jetzt im Moment eine Pilotphase. Da haben wir 4 erste Pilotprojekte, die durchgeführt werden für 3 Jahre. Eventuell wird es nochmal eine Verlängerung geben. Und dann hoffen wir natürlich auch, je nachdem, wie auch das Interesse ist aus der deutschen kommunalen Wasserwirtschaft, dass wir das verstetigen können. Ich sehe es einfach als eine tolle Ergänzung. Wir haben ja dieses gelebte Prinzip der Städtepartnerschaften in Deutschland und auf der anderen Seite sehen wir auch den großen Bedarf im Wassersektor international. Und da ist, glaube ich, einfach die Chance hier auf dieser fachlichen Ebene diese Austauschformate voranzubringen, wo wirklich alle Beteiligten etwas mitnehmen daraus.
Also fachliche Arbeit ist jetzt im Moment stärker der Fokus, habe ich den Eindruck gehabt zuletzt. Da ist es wahrscheinlich so, dass deutsche Unternehmen traditionell ganz gerne im Ausland gesehen werden, oder ist das ein Klischee?
Nee, absolut nicht. Also muss auch sagen, bei uns ist ja jetzt auch ein großer Teil unserer Mitglieder sind ja Komponentenhersteller. Und gerade da dieses Made in Germany, Ingenieurskunst, Langlebigkeit von Produkten, Qualität, das ist etwas, was stark mit Deutschland verbunden wird. Auch eben das Know-how, die lange Tradition in der Wasserversorgung. Ich würde sagen, wir sind ja doch sehr gerne gesehen.
Also es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder Versuche, auch Wasserversorgung im Ausland zu treiben, auch über deutsches Know-how und über deutsche Wasserversorgungsarbeit sich zu engagieren und dort Fuß zu fassen. Das war ja nicht immer ganz einfach. Aus verschiedenen Gründen. Haben Sie ein Gefühl dafür oder können Sie das, natürlich jedes Projekt ist anders für sich, aber ein Stück weit verallgemeinern, wo da die Schwierigkeiten liegen und warum man glaubt, dass jetzt über die kommunalen Partnerschaften diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten?
Ich glaube, man muss es unterscheiden. Wir haben jetzt ja Partnerschaftsprojekte, die wirklich eng angegliedert sind oder Teil von Entwicklungszusammenarbeit sind. Mhm. Da sind wir, glaube ich, auch traditionell in Deutschland auch sehr, sehr stark, engagieren uns. Das andere Thema ist natürlich, das habe ich jetzt so verstanden, dass Sie es auch ein bisschen mit angesprochen haben, es fehlt der deutsche Betreiber, der international tätig ist. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch merken im internationalen Wettbewerb natürlich, gerade wenn wir die Vielzahl der Komponentenhersteller angucken, den mittelständischen, die alle mittelständisch organisiert sind und natürlich dann sich schwer tun, in den internationalen Ausschreibungen überhaupt teilnehmen zu können und zu obsiegen. Da haben wir durchaus Wettbewerbsnachteile.
Warum? Rechtliche oder Größennachteile?
Größennachteile, Referenznachteile und dieses Thema, kann ich überhaupt alles abdecken? Wenn ich ein wahnsinnig hochwertiges Produkt, eine Pumpe, Schraube, Drossel, Filter, Schieber habe, dann kann ich natürlich mit diesem einen Produkt noch nicht auf internationale Großprojekte anbieten. Mhm. Und das können, ich sag mal, andere Länder haben da, sind anders aufgestellt. Also natürlich fällt einem immer sofort Frankreich an.
Die französischen großen Wasserversorger,
aber auch aus den USA und China, da kommen Konsortien. Oft ist auch das Thema Finanzierung schon mit abgedeckt. Das heißt, das ist eine sehr einfache Lösung für den Kunden, wo man sagt, wir bringen alles mit, wir machen alles, du musst dich um nichts mehr kümmern. Und das ist etwas, was wir in Deutschland leider, muss man sagen, nicht so haben. Und das sagen uns auch unsere Mitglieder immer wieder, dass es ein wirklicher Nachteil ist. Mhm. Deswegen ein Ziel, was wir bei German Water Partnership auch verfolgen, ist, dass wir die Möglichkeit eröffnen und die Plattformen schaffen, damit sich Konsortien zusammenfinden in der Wasserwirtschaft, die ergänzende Produkte, ergänzende Services und Leistungen haben und dann gemeinsam auftreten können, gemeinsame Projektentwicklung machen können. Und es hat sich jetzt tatsächlich auch wieder ein Konsortium zusammengefunden, was auch Betrieb in großem Umfange machen will. Das ist die Deutsche Wasser. Das verfolgen wir jetzt natürlich auch sehr interessiert. Und ich hoffe, dass das Projekt erfolgreich sein wird.
Die Deutsche Wasser heißt das Konsortium?
Genau.
Wer steckt dahinter?
Dorsch Consult, Tilia. Ah, okay. Schwerpunktmäßig, genau. Sind jetzt auch in Ägypten unterwegs. Da wünschen wir auf jeden Fall viel Glück.
Ich habe ja mal übergangsweise das Projekt ein bisschen mitbegleitet bei uns. Also Gelsenwasser ist in Sambia unterwegs, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber auch die anderen Wasserversorger haben ganz tolle und ganz sportliche Ziele sich gesetzt und tolle Länderpartnerschaften. Mir hat damals jemand gesagt, als ich bei dieser BMZ-Veranstaltung war, man kann in den Hauptstädten eigentlich gar keine Projekte machen, weil wenn man in die großen Städte in Afrika geht oder in Asien, da sind überall schon die Holländer. Sind die uns da um 10 Jahre voraus oder warum ist das so?
Also ich glaube, die Niederlande, die haben natürlich eine tolle Erfahrung, gerade was das Thema Hochwasserschutz angeht, aufgrund der Erfahrung im eigenen Land. Aber man sagt ja auch immer, im frankophonen Afrika, da sind die Franzosen, da müssen wir keinen Schritt hin machen. Und in Asien, da sind die Chinesen stark, da müssen wir keinen Schritt hin machen. Ich glaube, wenn wir das immer so ernst nehmen, dann können wir direkt alle in Deutschland bleiben und das internationale Geschäft vergessen.
Deutsche Zurückhaltung.
Wir haben hochwertige Produkte und wir haben vor allem Produkte, die eine hohe Energieeffizienz aufweisen. Also das ist jedenfalls das, was ich immer sehr viel wahrnehme. Produkte mit langen Lebenszyklen, großer Haltbarkeit, großer Belastbarkeit. Und das muss man herausstellen und dafür findet sich dann auch ein Markt. Also da muss man, glaube ich, nicht zu schüchtern und zurückhaltend sein und sich nicht verstecken und das Licht unter den Scheffel stellen.
Mhm. Die hat vielleicht ein bisschen was auch mit deutscher Zurückhaltung zu tun oder mit so der geschichtlichen Entwicklung von deutscher Arbeit im Ausland. Es gibt jetzt ein Projekt, was die Kollegen der Stadtentwässerung machen, was in der Ukraine ist. Die Kollegen haben das gerade geschildert. Mich hat überrascht, dass da im Moment überhaupt noch Aktivität stattfindet, also dass da offensichtlich ein paar Stränge der Projektarbeit sogar weiterlaufen über Online-Arbeit. Aber natürlich ist das eine sehr, sehr schwierige Spezialsituation. Wie schätzen Sie das ein? Wie geht es da weiter in der Ukraine?
Ja, tatsächlich die Betreiberpartnerschaft mit der Ukraine, die hat sich natürlich von einem Tag auf den anderen mit Beginn des Krieges völlig gewandelt. Aber was daraus jetzt entstanden ist, ist wirklich einfach eine erste Art von Nothilfe. Die ukrainischen Partner hatten eine Liste gesendet mit technischen Hilfsgütern, die sie gebrauchen können. Da war sofort eine große Bereitschaft da. Die Dresdner Stadtentwässerung hat geliefert. Inzwischen haben sich auch andere Wasserversorger angeschlossen. Insofern, ja, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und gut, was da gerade passiert, dass wir den Kontakt halten, dass wir gucken, dass wir gerade bei der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung auch in diesem ja, Kriegsgebiet, dass wir da unterstützen, wo immer das geht, mit technischen Hilfsgütern und Lieferungen. Und ja, ich glaube, da sind einfach schon vorher in der Betreiberpartnerschaft wirklich auch gute, enge Kontakte entstanden, und die werden jetzt auch weiter gepflegt.
Wollen wir hoffen, dass es irgendwann relativ bald da wieder zu einer Fortführung der normalen Situation kommen kann, wie man es in Anführungsstrichen vielleicht sagen kann, und dass wir dann dort auch wieder ernsthaft die Projekte weitertreiben können. Man muss natürlich im Moment sehen. Ich fand es spannend, dass der Faden da nicht abgerissen ist und dass offensichtlich da jetzt doch eine sehr enge Kooperation zustande gekommen ist. Unabhängig von solchen extremen Themen wie Krieg. Ich hatte mal vor einer Zeit den Samuel Höller von AtipTap bei mir. Das ist ein NGO, was eine sehr spannende Aufgabe übernommen hat für sich. Und zwar machen die im Grunde das Treiben von Leitungswasser. Aber wir haben auch sehr international gesprochen. Der hat bei mir, bei Glasklammer zu mir gesagt:
In Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu Wasser haben zu Hause. Aber in der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten an der Autobahn, auf Bahnhöfen, da fehlt dieser Zugang, und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist, Leitungswasser zu trinken.
Ich weiß gar nicht, ob das vielen Leuten so klar ist. Muss man mal ein bisschen drauf achten, wenn man zumindest außerhalb von Europa unterwegs ist. Wo sind aus Ihrer Erfahrung jetzt aus den vielen Projekten, wo sind die Probleme bei der Wasserversorgung in der Welt?
Also Qualität von Wasser ist auf jeden Fall ein Thema, Zugang überhaupt. Wir sehen natürlich, ein anderes großes Thema ist gerade auch angesprochen worden, die großen Wasserverluste, die es teilweise im Netz gibt, von 50% oder noch mehr. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da wird das Wasser mit Energiebedarf aufbereitet und dann gehen 50% einfach mal verloren durch Leckagen. Das ist tatsächlich
also
ein
durch
großes
Wasserverluste
Thema.
Im Netz muss man vielleicht den Nicht-Profis noch kurz dazu.
Genau, durch Wasserverluste im Netz kommt es sozusagen nicht am eigentlichen Bestimmungsort an. Und das ist schon das sind sehr große Zahlen, das ist ein großes Problem. Deswegen ist das auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent ein Thema, was eine große Rolle spielt. Im Abwasserbereich haben wir aber ja eine ähnliche Situation. Also da haben wir in Indien insbesondere oder beschäftigt uns sehr stark das Thema der unzureichenden Abwasserreinigung und des enormen Schadstoffeintrages in die Umwelt, in die Flüsse dadurch. Mhm. Also es sind
Das habe ich mal gelesen übrigens, das war mir gar nicht so klar, dass in Indien zu den Zeiten, wo man diese rituellen Waschungen im Ganges macht, sich unheimlich viel Krankheiten verbreiten.
Ja, muss man einfach wirklich so sagen, die Umweltverschmutzung ist da enorm stark. Deswegen haben wir auch unter anderem im Moment ein Projekt dort, was auch gefördert ist vom BMUV, also vom Bundesumwelt- und Verbraucherministerium, wo es darum geht, eine Kläranlage auszurüsten. Beziehungsweise erstmal, jetzt sind wir in der Phase der Machbarkeitsstudie, aber eine Kläranlage nach State-of-the-Art-Technik auszurüsten, um auch in Indien zu zeigen, unter den gegebenen Verhältnissen, was kann man eigentlich erreichen, um die Abwasserreinigung dort zu verbessern. Mhm. Und was wir immer wieder merken, was für mich auch so ein Kernelement ist, das ist tatsächlich das Thema, dass es auch international gut ausgebildete Fachkräfte tatsächlich braucht, um, ich sag mal, all diese Probleme dann auch entsprechend angehen zu können. Ja, und es geht eben nicht nur darum, Geld zu haben für Investitionen. Da gibt's ja immer wieder auch Fördergelder oder teilweise sind auch Gelder vorhanden, aber es wird eben nicht sinnvoll investiert. Und ich glaube, das Ausbildungsthema ist deswegen international ein ganz, ganz wichtiges.
Ich fand gerade die Schilderung des Kollegen ganz interessant. Ich will jetzt das Land und das Projekt nicht nennen, aber mit den, wo die ankamen vor Ort und die zwei älteren Frauen an der Kläranlage das Personal darstellten zu 100%, und die haben sie, als sie angefunden haben, dass sie da Blumen gepflückt haben oder die Wiese irgendwie gepflückt haben. Das ist wahrscheinlich doch in vielen Ländern so, dass der Abwasserentsorgung nicht, ich sag mal, nicht die Priorität eingeräumt wird, die wir jetzt so sehen würden.
Ja, absolut. Also das ist ja auch eine Frage, ja, wie viel Geld ist vorhanden?
Ja.
Wenn ich das Abwasser kostenlos einfach in den Fluss einleiten kann, was ist dann der Anreiz, es aufzubereiten? Und da muss man eben auch tatsächlich ja, mit Aufklärung teilweise auch ansetzen.
Und wir reden in Deutschland über die vierte Reinigungsstufe. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Was würde man als deutsches Unternehmen mitnehmen, wenn man sich in einem solchen Projekt, was ja doch Aufwand ist, wenn man sich da engagiert? Was versprechen sich deutsche Unternehmen davon, wenn sie das machen?
In den Betreiberpartnerschaften, denke ich, ist es wirklich dieses Thema Blick über den Tellerrand, auch selber junge Fachkräfte ja ans Unternehmen zu binden, zu gewinnen. Und ich glaube, es ist auch so ein Stück weit tatsächlich auch ja gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Ich habe das auch jetzt schon mehrfach gehört, dass man das gerne möchte, dass man da einen Beitrag leisten möchte. Und für uns bei German Water Partnership, wir sehen natürlich einfach auch, dass man dadurch natürlich auch den Umgang mit Technik oder den Einkauf von Technik auch verändern kann. Das heißt, in diesen Partnerschaften geht es dann ja auch um Energieeffizienz. Also wie kann ich Energie einsparen? Ja, was habe ich davon, wenn ich ein Produkt kaufe, was vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür eben auch 10 Jahre sehr wartungsarm läuft? Also nochmal dieses Bewusstsein dafür zu stärken, dass es eben auch darauf ankommt, welche Art von Technologien kaufe ich. Und das wiederum kommt dann auch, ich sag mal, den Komponentenherstellern und ja, zugute, die diese Technologien dann auch aus Deutschland heraus verkaufen.
Also es ist ja nicht verwerflich per se, also das kann man ja ruhig sagen. Die werden natürlich, ist schon die Idee auch bei dem einen oder anderen Projekt dann eine deutsche Technologie auch zu verkaufen, die man für gut und für richtig hält. Ist die Zahlungsbereitschaft denn da eigentlich?
Ich glaube, das muss man eben klar machen. Man muss einfach zeigen, wo die Einsparpotenziale auch liegen. Und
das ist,
glaube ich, eine wichtige Rechnung, genau. Also Energiekosten sind hoch, die sind auch international hoch für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Das heißt, wenn ich da Gelder einsparen kann, indem ich einfach ein modernes Aggregat kaufe, was weniger Energie verbraucht, das kann ich meinem Kunden auch darlegen. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, dass man natürlich auch einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter hat.
Das ist jetzt die eine Seite. Dann haben Sie gerade eben so ein bisschen mitschwingen lassen, was wir auch schon erfahren haben. Es gibt durchaus Mitarbeiter, die machen sowas sehr gerne. Und die sehen das als sehr erhellend für ihr persönliches Weiterkommen und ihr berufliches Leben. Nicht alle. Muss man ehrlich dazu sagen. Also vielleicht bei uns im Unternehmen ist es schon auch so, dass jetzt nicht jeder sofort sagt, ich bin dabei und ich fahre runter, vielleicht insbesondere nicht für 2 Jahre oder für 3 Jahre. Das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu. Aber es sind schon auch viele, die sowas gerne machen und das für sich als sinnstiftend erachten. Glauben Sie, dass das ein wirklich ein Thema ist, für was sich auch ein Geschäftsführer vielleicht anziehen sollte, dass das also ein motivierendes Thema ist für seine Mitarbeiter, oder ist das eher eins, womit man die Leute abschreckt?
Ich glaube, das ist ein extrem motivierendes Thema. Also wir merken es ja auch insgesamt bei der jungen Generation, und ich merke es auch, wir haben ja ein junges Team bei German Water Partnership. Da ist schon auch, ja, ich will es gar nicht viel Idealismus jetzt nennen, aber einfach auch schon so ein Gefühl, man möchte auch was verbessern in der Welt. Und ich sage mal, gerade im Wassersektor, diese Arbeit in diesen Partnerschaftsprojekten, da kann man ja auch ganz unmittelbar sehen, wie etwas sich verbessert und zwar auch dann unmittelbare Auswirkungen hat auf die Wasserversorgung oder auf die Abwasserentsorgung in Regionen, wo das eben nicht selbstverständlich ist und wo es nicht so gut funktioniert. Und wir haben das ja auch eben in dem einen Beitrag gehört, dass dann noch während des Besuches vor Ort sofort erste Änderungen vorgenommen wurden. Also ich glaube, das ist was ja sehr Handfestes. Und wir Menschen sind ja auch alle gleich. Wir wollen ja auch so ein bisschen ja den Sinn oder das Ergebnis der Arbeit sehen. Und ich glaube, gerade das, dafür eignen sich diese Partnerschaftsprojekte ganz hervorragend.
Ich habe mal von einem nicht jetzt ungenannten Unternehmen gehört, dass das vor vielen Jahren mal so gewesen ist, dass also wie in anderen Branchen, dass man, um beruflich weiterzukommen, mal ins Ausland gehen musste und dass das von oben bestimmt worden ist. Du gehst und du gehst dahin und du gehst dahin. Das würden Sie heutzutage ins Jahr 2022 nicht für ratsam halten, habe ich jetzt verstanden.
Ich weiß nicht, ob das so ist in der kommunalen Wasserwirtschaft, dass man da mal im Ausland gewesen sein muss. Aber ich glaube, dass es für jeden eine Bereicherung ist, es mal erlebt zu haben. Also es verändert, glaube ich, die Sichtweise auf die eigene Arbeit und es lässt einen vieles nochmal auch vielleicht mit einer ganz anderen Wertschöpfung sehen, was man ja hier sonst als selbstverständlich hinnimmt. Und dazu gehören ja am Ende auch Arbeitsbedingungen, ja, unter denen wir arbeiten und ja. Reisen bildet und erweitert den Horizont und ich glaube, das gilt im beruflichen Kontext ganz besonders.
Wie schon Goethe sagte, glaube ich. was kann die Wasserwirtschaft machen? Kann die Wasserwirtschaft einen Einfluss haben auf das Thema Klimaschutz insgesamt oder geht es im Grunde eher darum, diesen Zugang zu Wasser oder auch zu sanitären Einrichtungen bei denen es ja, habe ich jetzt zuletzt gelesen, 4 Milliarden Menschen, glaube ich, immer noch gibt oder 3,5, die keine echte sanitären Einrichtungen haben, also wo die Problematik eher ist, tatsächlich so die Daseinsvorsorge erstmal herzustellen. Konzentrieren wir uns als Wasserversorger darauf oder tragen wir auch zur Frage des Klimaschutzes was bei? Ganz offene Frage.
Also das Thema Wasser und Klimawandel und Klimaschutz sind enorm eng verknüpft. Also einerseits die Auswirkungen des Klimawandels werden in der Wasserwirtschaft besonders spürbar. Also einfach diese Extremwetterlagen, die dazu führen, dass es langanhaltende Starkregenereignisse gibt oder auch langanhaltende Dürreperioden, verschärfen einfach Problematiken, wasserbezogene Problematiken in vielen Ländern in die eine oder andere Richtung. Das heißt, hier kann die Wasserwirtschaft einen Beitrag leisten, mit dem besser umzugehen, also resilienter zu werden für Städte zum Beispiel oder auch mit landwirtschaftlicher Bewässerung hier zu versuchen, in Dürreperioden trotzdem Ernährung auch sicherstellen zu können. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die andere Komponente, dass wir auch wirklich was tun können für den Klimaschutz. Wir haben es jetzt mehrfach schon angesprochen gehabt, großer Energieverbraucher.
Verbrauch
Thema
Energie.
Thema Energieeffizienz auf Kläranlagen ist ein Riesenthema. Wir haben tatsächlich ein Projekt oder wir, unser Mitglied TU Berlin, Technische Universität dort, was wir unterstützen, die setzen ein Projekt um, wo es darum geht, das ist jetzt in Ägypten angesiedelt, aber dort zu zeigen, was man auf der Kläranlage wirklich alles machen kann. Stichwort ist Resource Recovery Center. Mhm. Energiepositivität, das heißt über die Faultürme Energieerzeugung kombiniert mit Photovoltaik, dann Rückgewinnung von Rohstoffen aus dem Klärschlamm, Phosphor, aber auch Stickstoff, das wiederum als Düngemittel zu nutzen für die Landwirtschaft, aufbereitetes Abwasser für die Bewässerung zu nutzen und so einfach wirklich einen Kreislauf der optimalen Nutzung aller Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, zu schaffen. Und da bieten Kläranlagen ja großes Potenzial. Wir nutzen das ja auch in Deutschland schon und da ist aber auch, glaube ich, gerade international ist da noch ganz viel Spielraum.
Phosphorrückgewinnung habe ich jetzt verstanden. Das ist ja ein Thema, vielleicht eher noch ein Feinschmecker-Thema, aber hat durchaus auch eine globale Dimension. Wir haben uns ja in Deutschland entschieden, auf die Phosphorrückgewinnung zu setzen und im Schritt davor zeitlich die Verbrennung von Klärschlamm, glaube ich, mittelfristig komplett zu verbieten, sondern die Wertung oder das Aufbringen auf die Felder vielmehr zu verbieten, aber mittelfristig auch von der Monoverbrennung wegzugehen und Phosphorrückgewinnung zuzulassen. Das war mir gar nicht so bewusst. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das durchaus auch in Ländern, die jetzt auch ein grundsätzlicheres Problem haben mit der Abwasserentsorgung, durchaus auch ein Thema ist, Phosphorrückgewinnung?
Natürlich nicht in allen Ländern. Man muss einfach immer gucken. Also man braucht natürlich erstmal auch eine eine funktionierende Kläranlage und einen Klärschlamm, um dann an das Thema Phosphorrückgewinnung zu denken.
Ja.
Aber absolut ist das ein Thema. Und gerade wenn wir uns angucken, ich meine, wir sehen es jetzt wieder mit der Ukraine-Krise, ja, auf einmal merken wir, die in der Kornkammer Europas oder der Welt ist Krieg. Welche Auswirkungen hat das auf Afrika? Das heißt, auch das Thema Düngemittel, das Thema Landwirtschaft ist einfach eng verknüpft. Und man muss einfach hier schauen, wie wir auch woanders wieder dann Erträge steigern können. Und da ist eben Phosphor eine Möglichkeit, dann eben auch diesen notwendigen Rohstoff als Dünger aus dem Klärschlamm wieder rauszuziehen.
Aus Phosphor oder Phosphor ist wichtiger als Düngemittel, ne?
Ja.
Soll nochmal vielleicht dazu sagen. Sehr spannend, sind sehr, sehr interessante Themen. Ist ja doch einiges breiter auch, was wir tun können und wo die Ansätze sind, als mir das bewusst gewesen ist, was die Wasserversorgung betrifft, auch gerade auf den anderen Kontinenten. Wenn Sie so überlegen, wie Sie, wenn Sie auf Ihr Thema gucken, internationale Wasserversorgung, wie sehen Sie das die nächsten Jahre? Wir hatten jetzt mit Corona eine sehr schwierige Zeit, jetzt haben wir eine zweite Krise. Ist es jetzt die nächsten Monate und Jahre eine gute Zeit, um solche internationalen Ansätze zu machen, oder sehen Sie da eher mit Skepsis auf die nächsten Jahre, weil sich vielleicht doch viele jetzt bemüßigt fühlen, auf ihr Kerngeschäft zu gucken?
Ich glaube einfach in dem Thema Wasser, da ist insgesamt ein großer Druck drin. Also das ist jetzt keine Branche, kein Geschäftszweig, wo man einfach mal sagt, und das sagt auch kein Land der Welt, ach, das ist uns jetzt mal, die nächsten 5 Jahre ist uns das egal, weil wir andere Sorgen haben. Also jedenfalls nicht in dem internationalen Umfeld oder Ausland, wo wir seitens German Water Partnership überwiegend hingucken. Das heißt, der Bedarf ist einfach da, dort zu handeln. Und es war ganz schön, ich war jetzt letzte Woche auf der Singapore International Water Week. Und habe dort natürlich auch, also war am German Pavilion, waren 20 ausstellende deutsche Unternehmen, und ich habe mit denen auch darüber gesprochen, wie läuft es, weil es war jetzt die erste größere Ausstellung nach der Pandemie, wo wieder physisch auch eine größere Präsenz auf dem deutschen Pavillon war. Und die Aussage war tatsächlich, es sind weniger Interessenten oder Besucher der Ausstellung da gewesen, aber die da waren, die mussten kommen und die mussten kaufen. Und das finde ich, das war nochmal auch für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann auch gedacht habe, ja klar, also der Druck ist einfach auch da, in der Wasserwirtschaft hin und wieder auch Aggregate auszutauschen oder beziehungsweise einfach auch zu gucken, was gibt es da am Markt. Energieeffizienz, Asien, jetzt Singapur mit Malaysia, das sind natürlich auch kaufkräftige Märkte.
Das ist übrigens, glaube ich, einer der wichtigsten Märkte, oder die sind sehr, sehr weit in der Region, habe ich gelesen, auch durch die Schwierigkeiten, die in der Ecke sind. Ich glaube, Singapur und Malaysia und die Anrainerstaaten sind sich auch nicht immer ganz grün, was die Wasserversorgung betrifft. Und Singapur legt großen Wert darauf, autark zu sein bei der Wasserversorgung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Genau, die wollen unabhängig werden von den Wasserlieferungen aus Malaysia und machen natürlich wirklich großartige Projekte dort, muss man einfach sagen, sehr viel auch Meerwasserentsalzung, da wird viel umgesetzt, und was aber auch ganz stark im Vordergrund stand jetzt bei der Singapore International Water Week, das war tatsächlich das Thema Klimaresilienz. Mhm.
In welchem Sinne Klimaresilienz? Also Infrastrukturausbau, oder nee, das verstehen wir ja größtenteils im Moment aus Klimaresilienz, also Wasser stärker von A nach B zu transportieren. Oder ist das ein anderer Ansatz?
Ist auch ein anderer Ansatz, aber durchaus auch Ressourcenrückgewinnung, Reuse-Konzepte. Gibt da auch eine Initiative New Water, konnte auch dort gebrautes Bier aus wiederaufbereitetem Abwasser trinken. Also ja, okay. Das sind einfach Kreislaufkonzepte.
Muss man sich dran gewöhnen.
Ja, in Deutschland müssen wir uns dran gewöhnen. In Namibia auch als Beispiel, die haben seit 50 Jahren, und das war, als ich da war, 2018, war es seit 50 Jahren Direct Potable Reuse, wie man so schön sagt, also direkte Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser. Und das, da haben wir so ein bisschen so ein Problem mit, muss ich auch ehrlich zugeben, man muss da immer erstmal so drüber nachdenken. Ich habe das Wasser aber auch getrunken vor Ort in Namibia, und der Leiter der Anlage hat mir auch gesagt, naja, Wasser ist ein chemisches Element. Wenn es sauber ist, ist es sauber. Also da kann man jetzt noch sagen, es ist schöner, wenn es aus einer tiefen Bergquelle kommt, dann hat es vielleicht noch ein paar mehr Mineralien, aber theoretisch kann man die ja auch zusetzen.
Schwieriges
ein
Thema.
Ein weites Feld.
Weites Feld, schwieriges Thema. Auch kein wahnsinnig beliebtes bei uns, aber sicherlich, ich sag mal so, da wo man zu wenig Wasser hat, macht es sicherlich Sinn, sich über alle Ressourcen solches zu sichern. Wir glauben ja immer noch, dass wir in Deutschland kein Quantitätsproblem haben, dass wir eigentlich nur Schwierigkeiten haben in manchen Regionen und das transportieren müssen von A nach B. Aber wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt dazu. Sicherlich auch ein Thema, was uns nicht nur im globalen Kontext noch beschäftigen wird. Liebe Frau Brauner, es ist ein sehr spannendes Gespräch für mich gewesen. Ich denke, wir kommen so langsam auf die Schlusszielgerade. Wir haben ja beide auch noch eine Tagung jetzt. Ich wünsche uns eine sehr spannende Tagung weiterhin. Der große Tag ist ja morgen noch. Meine Abschlussfrage ist immer die, welche Frage hätten Sie gerne für das Jahr 2022 oder für die nächsten 12 Monate glasklar beantwortet?
Wir haben jetzt sehr viel über das Ausland und internationale Projekte gesprochen. Für dieses Jahr würde ich mir aber auch wünschen, dass die Frage beantwortet wird, welchen Stellenwert eigentlich Wasser auf der politischen Agenda in Deutschland hat. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass die Antwort sein wird, einen hohen und vielleicht auch noch einen etwas höheren als bisher, dass wir dem Thema einfach auch in Deutschland noch mehr Aufmerksamkeit auch politisch widmen.
Das wäre schön. Ich glaube, dieser Wunsch eint uns auch wieder vollkommen. Liebe Frau Brauner, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Tagung weiterhin und eine schöne Abendveranstaltung jetzt gleich.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.